Hallo und herzlich willkommen zur Folge 423 des Computer Club 2 Audiocast. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, dass Sie an den Lautsprechern oder an den Ohrhörern sitzen. Und auf der anderen Seite der Leitung ist noch einer, der Sie sicherlich gerne begrüßen wird.
Ich sitze auch an der Leitung und an den Ohrhörern und sowas. Aber ich bin ja eigentlich nicht gemeint damit. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich und muss man mal etwas provokativ sagen. Selbst wenn Sie in der Badewanne sitzen oder bei schönem Wetter sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen oder von mir aus auch auf dem stillen Örtchen unsere Sendung hören, ist vollkommen wurscht. Hauptsache, Sie hören es. Also herzlich willkommen zusammen.
Wenn man unterwegs ist, kann man uns ja auch hören. Mhm. Und heute ist ja an sich das alles gar kein Problem mehr, weil wir ja alle Navigationssysteme an Bord haben. Fast alle haben Navigationssysteme an Bord, sagen wir mal. Das GPS, das amerikanische System, ist seit langen, langen Jahren aktiv und ist recht zuverlässig. Aber jetzt gibt es da wahrscheinlich einen Einschnitt. Denn was die wenigsten wissen, diese GPS-Satelliten, die durch den Weltall fliegen, sind ja nicht ganz stabil. Das ist nun mal so. Deswegen gibt es auf der Erde Referenzstationen, von denen man genau weiß, bis auf ein paar Millimeter genau weiß, wo die stehen. Und die senden Korrektursignale an die Satelliten, die dann wiederum in das Navigationssignal reinfließen. Jetzt passiert aber eins, dass die Russland die Zusammenarbeit für GPS einstellen will. Die 24 Stationen, die in Russland stehen, sollen 10 Stück bis Juni und die restlichen eventuell bis September abgeschaltet werden. Und damit ist denn die Genauigkeit im östlichen Europa nicht mehr so gegeben wie im Rest der Welt. Grund dafür ist an sich ganz einfach. Die Russen sind ja dabei, ihr GLONASS, ihr eigenes Satellitensystem, in Betrieb zu nehmen. Sie haben derzeit 24 Satelliten in Betrieb und einen Reservesatelliten. Und dafür gibt es Bodenstationen zur Korrektur. Das ist einfach das übliche Verfahren. Jetzt wollten die, da das System ja auch weltweit ist, Bodenstationen in den USA errichten. Das wurde aber von der Barack-Obama-Administration abgelehnt mit dem Hinweis, denn das könnten ja Spionagestationen sein, die in USA etabliert werden. Also wird es GLONASS in USA nicht mit der Genauigkeit geben, weil eben die Amerikaner die Russen ablehnen und die Russen sind ein wenig beleidigt. Die Situation ist ja sowieso ein bisschen kritisch. Und die werden die GPS-Unterstützung eventuell einstellen, wenn USA nicht einlenkt.
Also irgendwo finde ich das wirklich absurd. Extrem bescheuert und absurd. Wenn ich mir überlege, dass gerade die Russen, die ja nun sicherlich nicht eine ganz saubere Weste haben, aber dass gerade die Russen jetzt auf alles, was von den Amerikanern als sogenannte Sanktionen gemacht oder verhängt wird, da kräftig zurücktreten. Und da muss ich sagen, eigentlich ausgelöst hat es doch der Amerikaner selbst. Wenn ich mir überlege, was macht Amerika mit China? Die verklagen Chinesen, Firmen und Unternehmen wegen Spionage. Aber die größten Spionagetreiber sind doch die Amis selbst. Das heißt also, der am lautesten schreit, der tut dann so, als sei er der beste und liebste und ehrlichste Mensch. Irgendwo haben sie einen an der Klatsche, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte von den Russen ausgeht, denn beiden tut das ja weh. Es tut denen, die die russischen Satelliten empfangen wollen, in den USA genauso weh wie umgekehrt in Russland. Nur, es wäre ja eigentlich auch viel zu schön, wenn unsere Navigationssysteme, und die ersten sind ja auf dem Markt, die beide Satellitensysteme empfangen, zur viel genaueren Ortung kommen und dann deutlich unter einem Meter Genauigkeit erreichen könnten, wenn das funktionieren würde. Nee, hauen sie sich wieder auf die Köpfe. Bisschen bekloppt ist diese Welt.
Ja gut, soll ja auch ein bisschen bekloppt bleiben. Zum Beispiel haben wir in meiner Fernsehsendung so einen 3D-Drucker gehabt.
Die Disney Research. Den bringe ich auch noch mal mit.
Das ist gut. Aber das, was Disney Research gemacht hat, hast du wahrscheinlich noch nicht ausprobiert. Disney Research kann einen Lautsprecher in beliebiger Form drucken. Jetzt sagen die meisten, okay, das ist ein bisschen schwierig, denn du musst ja Spule haben und sowas. Aber was die machen, die drucken in beliebiger Form sogenannte elektrostatische Lautsprecher. Vielleicht erinnerst du dich, das war mal so in den 60er Jahren, waren so die ersten Versuche, dass man seine Tapeten, also eine Leiter, eine Isolation, also einen Kondensator im Prinzip, an die Wand klebt, eine hohe Spannung drauflegt und dann ein Audiosignal darüber, und dann kann man den ganzen Raum zum Lautsprecher machen. Es hat sich nie durchgesetzt, weil es relativ gefährlich ist. Das ist auch der Nachteil bei diesen Druckern. Die brauchen eine relativ hohe Spannung, um zwischen den Magnetfeldern, also zwischen den beiden Membranen, ein entsprechendes Feld aufzubauen, das dann akustisch gemacht wird. Aber es ist ein Lautsprecher, der eben eine beliebige Funktion haben kann. Ich meine, die haben auch noch mehr. Auch Disney Research hat jetzt durch einen Zufall entdeckt, wie man Stoff drucken kann. Und zwar war das mit Forschern der Carnegie Mellon Universität zusammen. Die sind wirklich in der Lage, dünne Schnüre aus geschmolzenem Kunststoff zu ziehen oder auch sogar mittlerweile Textilien zu nehmen und daraus zum Beispiel Teddybären zu drucken. Also auch etwas für die Disney ist ja nun mal eben für Spieler. Aber es gibt natürlich auch ernsthafte Anwendungen, zum Beispiel in der Forschung, die Universität Trier. Die haben ja in langer, langer Arbeit ein 18 Meter langes römisches Schiff, die sogenannte Lusurie, geborgen und haben die wieder aufgebaut. Jetzt haben die diese Daten in CAD übernommen und können die dreidimensional drucken. Wo man sagen, ja gut, da hat man eben ein Modell davon, also nicht 1:1, das Original ist 18 Meter, das Modell ist ungefähr 90 Zentimeter groß. Aber die sagen, wir können mit diesem Modell jetzt Untersuchungen anstellen, wie haben sich die alten römischen Schiffe auf den Flüssen, auf den Meeren verhalten, wie waren die Handelswege. Denn man kennt ungefähr für 1200 Fundstellen von antiken Schiffen, die also sehr, sehr schwer zu bergen sind teilweise, und weil sie im Tiefwasser liegen. Und die können man jetzt mit diesen Modellen eventuell, tja, mal sehen, was haben die da gemacht, wie haben die sich da verhalten. Das ist ein interessantes Projekt. Man wird sicherlich dann auch weiterarbeiten, denn die Archäologen sagen, das ist für uns ein Hilfsmittel, um Simulationen möglichst naturgetreu nachzumachen. Nicht nur am Computer zu simulieren, sondern auch im normalen Umfeld zu simulieren. Dass es im Moment nur Modelle sind, okay, das war eine Übergangszeit. Vielleicht kriegen wir mal Drucker, die wirklich 18 Meter groß sind. Ich meine, einen Schritt dazu gibt es ja Autodesk, kennt man ja. Der weltweit größte Hersteller von CAD-Systemen und Lieferant von CAD-Software, der hat jetzt ein System, ein Projekt Spark ins Leben gerufen. Das soll zu einem offenen Standard werden und dazu dienen, CAD-Daten leichter drucken zu können. Also 3D-Konstruktion ist ja heute gang und gäbe. Und die STL-Files, die man heute macht, muss man ja mit Stützpunkten noch versehen und sowas. Und das soll alles weiter automatisiert werden. Vor allen Dingen soll das, was die als Drucker definiert haben, oder sie haben also eine Vorserie Drucker gebaut, das soll allen zur Verfügung gestellt werden. Die Konstruktionspläne sollen im Internet veröffentlicht werden, sollen kostenfrei runtergeladen werden können, sodass andere Hersteller, Hardwarehersteller, die Drucker nach dem Konzept nachbauen können oder auch Bastler sich zum Beispiel so Drucker selber bauen können. Und die Software, die dazu kommt, die man braucht, die anzusteuern, die soll auch ebenfalls Open Source zur Verfügung gestellt werden. Eine wunderschöne Initiative von Autodesk. Wollen wir hoffen, dass sie erfolgreich wird.
Tja, was willst Hans, du? Ja. Ja, ich möchte von dir was ganz Persönliches wissen. Hast du ein Lieblingsobst?
Ja.
Sag mal.
Äpfel.
Äpfel? Mhm. Ja. Also wir haben viele, sehr viele Äpfelbäume, auch alte, seltene Sorten. Und wir ernten jedes Jahr, wir haben mehr, als wir ernten können. Und das ist schon eine mühsame Arbeit. Entweder sie hängen zu hoch und da muss man klettern, das ist für alte Menschen nicht mehr so das Wahre. Da muss immer der Junior mit ran. Oder sie liegen auf dem Boden und da muss man sich bücken, wenn sie dann noch gut sind. Ich glaube, dafür gibt es eine Lösung. Ich werde meine ganzen alten Äpfelbäume absägen. Nee, nicht wirklich. Soll keiner glauben. Und kauf mir von der Firma, wie heißt sie jetzt? Ach, ich habe den Namen wieder vergessen. Dovetailed, so heißt sie, einer englischen Firma, kaufe ich mir einen 3D-Drucker, der Obst drucken kann. Das hört sich verrückt an. Ist auch verrückt. Und zwar machen die Folgendes. Die nehmen Flüssigkeiten aus verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und die werden per Sphärifikation zu einer Frucht geformt. Und das kennt man vielleicht von diesen, ich sage immer, Schickimicki-Koch-Abteilungen da, die sogenannte Molekularküche, da wird es ähnlich gemacht. Und dann wird dem Fruchtmus noch Natriummalginat beigemischt und lauter so ein Kram ist für mich alles Hokuspokus. Dann hat man Fruchtkaviar und der Tropfen kommt dann in eine Lösung oder das Geformte mit Calciumchlorid und dann bildet sich eine Fruchthaut und so weiter. Auf diese Art und Weise kann man also Früchte herstellen. So, man kann jetzt Früchte, die verschiedensten Früchte überhaupt herstellen, formen, nachbauen, ob es eine Erdbeere sein soll oder ein Apfel oder was weiß ich auch immer, oder eine Pflaume. Der Erfinder war keine Pflaume, sondern das war ein Mann, der hat gesagt, ich habe hier was gefunden im Internet darüber, wir haben eine Weile darüber nachgedacht, so etwas zu konstruieren. Wundert mich natürlich nicht, ja. Sagt Dovetailed-Gründer Vaiva Kalnikaite. Oh je. Entschuldigung, lieber Vaiva, der Name ist mir zu schwierig. Unser 3D-Drucker wird nicht nur Profi-Köchen, sondern auch in der Küche zu Hause neue Möglichkeiten eröffnen und uns neue Geschmackserlebnisse bescheren. Wir haben das Konzept von frischem Obst auf Wunsch neu erfunden. Das heißt also, wir können im Winter, Heiligabend sagen, du, ich hätte gern mal tolle Süßkirchen. Und dann druckt man sich eben ein Schüsselchen von voll Süßkirchen. Allein die Idee ist einfach nur bekloppt. Aber es ist eben wahr. Dann geht die Geschichte aber noch weiter. Denn warum um alles in der Welt soll ich denn nur Kirschen, Pflaumen, Äpfel oder sonst was drucken? Ich kann mir ja eigene Früchte ausdenken, die einen eigenen Geschmack haben, den ich entwickelt habe, die eigene Form haben, eigene Größe, die ich mir ausgedacht habe, die Textur, die kann ich natürlich auch machen. Ich kann zum Beispiel von mir aus einen bayerischen Pflaumenapfel in Weiß-Blau drucken. Der schmeckt wie Erdbeer und Pfirsich gemischt und dann natürlich ein bisschen Biergeschmack dabei. Also machbar ist damit alles. Das, was die 3D-Drucker angefangen haben, geht wahnsinnig weiter, wahnsinnig schnell weiter. Es kommt noch mehr, und zwar Forscher am Massachusetts Institute of Technology, MIT, die haben einen Drucker entwickelt, den wollen sie künftig den Raumfahrern mitgeben, damit die dann ihre Pizzas drucken können. Das Ding ist fix und fertig, kann also eine komplette Pizza, Teig mit Belag und so weiter drucken. Und der brät dann natürlich auch diese Mafia-Torte noch, ja, sodass man also, nachdem man über die Tastatur eingegeben hat, was man alles da drauf haben will, ich meine, wir haben die Pizzas ja hier auch mit irgendwelchen Kunstkäse und Kunstschinken, warum sollen die das im All nicht genauso machen und haben? Ja, und dann haben wir noch eine Idee, ein spanisches Unternehmen, Natural Matrins, hat den Foodini konstruiert. Das ist ein 3D-Drucker, der, wie der Name vermuten lässt, Essen drucken kann. So, und da ist einer der Entwickler, der isst wahnsinnig gern Ravioli, aber die sind ja nur ein bisschen schwer herzustellen. Und das Gerät, das druckt dann erstmal den Teigboden, dann die Füllung da drauf und deckt die dann wieder mit Teig ab. Dann kommen die kleinen Ravioli da heraus. Man braucht sie dann wahrscheinlich nur noch irgendwo ins Wasser zu werfen oder warm zu machen. Vielleicht kommt die Soße noch aus einer anderen Düse, wer weiß. Also das, was manchmal so in Science-Fiction zu sehen ist, dass man einem Computer sagt, du mach mir mal eine Bockwurst oder selbst komplizierte Sachen und dann geht eine Klappe auf und raus kommt das, scheint irgendwie so langsam Wirklichkeit zu werden.
Also es ist erstaunlich, die 3D-Druckerei ist ja noch gar nicht so alt. Seit die ersten Ideen aufkamen, sind ja, weiß ich, 2 Jahre oder sowas vergangen. Und welche rapide Entwicklung wir da derzeit sehen. Wir haben es hier gesagt, die Forscher kümmern sich darum. Das MIT baut einen, der auch denn anscheinend keine Schwerkraft braucht, um zu drucken, bei dem ich nicht weiß, wie das genau funktionieren soll. Oder dass
die haben ja auch Toiletten, die keine Schwerkraft brauchen. Also.
Ja. Gut.
Ist eine andere Technologie, ich weiß.
Ja.
Ja, aber es stimmt. Es ist unglaublich wahnsinnig, was diese Entwicklung da gemacht hat und wie das da weitergeht in diesem Bereich.
Es gibt natürlich auch den negativen Touch dabei in Japan. In Kawasaki ist jetzt ein Mann verhaftet worden, weil er gegen das japanische Waffengesetz verstoßen hat. Er hat 3D-Pistolenmodelle hergestellt. Die sind beschlagnahmt worden. Ich meine, er hat sich selber verraten. Er hat das dann ganz stolz auf YouTube gezeigt, dass er die tollen Sachen machen kann. Er hat angeblich keine Munition dafür gehabt. Es waren nur Modelle, die er hat. Aber sie wären tauglich gewesen, sagt die Polizei, und haben ihn deswegen festgesetzt. Also es ist also auch die negativen Seiten, die der 3D-Druck mitbringt, dass man also Waffen aus Kunststoff drucken kann, die dann sehr, sehr schwer zu finden sind bei den Sicherheitskontrollen. Da muss man dann auch an die Leute appellieren, dass man auch verantwortungsvoll mit den Maschinen umgeht. Auf der anderen Seite, so ein Bausatz kostet heute unter 600 Euro, habe ich schon welche gesehen. Da schraubt man sich seinen Drucker eben zusammen und kann schon einfache Modelle drucken. Das ist dann nicht so gut wie den du dabei hattest, aber man kann einfach Sachen, Kunststoff schmelzen und den 3D in Schichten aufbringen und damit einfache Sachen bauen, einfache Konzepte bauen, wenn man denn die richtige Software dazu hat. Vielleicht hilft ja dann dazu auch die Initiative von Autodesk weiter, dass sowas dann weiter verbreitet wird.
Auch dieses kann ich mir lieber vorstellen. Ja, vor allen Dingen, so ein Ding wird wahrscheinlich in 10, 15 Jahren in jedem Haushalt stehen. Wenn dir vom Hemd ein Knopf verloren geht, ja, dann schneidest du den zweiten ab, scannst den ein und lässt dir dann ein, zwei drucken oder so etwas. Und dann werden die eben von irgendeiner anderen Maschine oder sowas wieder angenäht. Bisher war es immer schwierig, den gleichen Knopf oder einen, der sehr ähnlich aussah, wieder zu finden. Und so macht man es mit allen Sachen. Irgendetwas. Ich habe mir letztens ein Gehäuse gedruckt. Ich brauchte irgendetwas. Ja gut, dann habe ich dem Drucker das gesagt. Und dann hat er mir über Nacht das Gehäuse gedruckt. Und so gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, wie man ein solches Gerät, wie man einen solchen Drucker einsetzen kann. Und fällt mir noch was ein, bei den Knopf und Andehnen und so, da denke ich so an Familie und Ehe. Früher war es ja wohl mit ausschlaggebend, ob man geheiratet hat, ob die Frau gut kochen konnte. Heute kannst du sagen, ich habe einen guten 3D-Kochdrucker oder Backdrucker oder Essensdrucker oder sowas.
Also ich bin für Schokoladendruck.
Das gibt's ja auch schon, Schokoladentorte
und so. Das gibt's auch schon. Dann müsste ich auch mal haben, damit ich noch dicker werde.
Naja, gut, aber dann kannst du dir auf jeden Fall Stützräder drucken lassen.
Dafür brauche ich dann aber eine andere Maschine wahrscheinlich. Eine ist eine sehr interessante Entwicklung. Ich find das so toll. Ich bin so fasziniert, verfolge das intensiv. Du hast ja sogar schon eine Maschine. Ich schwanke immer noch, ob ich mir denn mal sowas zulegen soll oder nicht. Wollen wir mal schauen, wann auch bei mir einer landet. Es wird nicht mehr so lange dauern.
Ja, bei vielen Leuten zu Hause ist wahrscheinlich ein Router, ein rötlicher, im Betrieb, der da gelandet ist. Und zwar von AVM, die sogenannte Fritzbox. Nun ist mir da letzte Woche aufgefallen, es gibt neue Laborversionen. Für die nicht wissen, was das ist, AVM, bevor ein neues Betriebssystem kommt für diese Fritzboxen, Aber man macht es eine Laborversion oder stellt die zur Verfügung. Das ist so eine Art Beta-Version. Die ist noch nicht vollständig ausgetestet und AVM sagt, du kriegst keinen Support dafür, wenn was nicht funktioniert. Jammer mir nicht die Ohren voll. Du kannst ausprobieren, alles was neu ist, aber wir können noch keinen Support machen. Also melde dich, sag uns, was nicht geht und was so ist. Dann lassen wir das, korrigieren wir das, lassen das in die endgültige Version einfließen. Finde ich auch eine anständige Sache. Man kann, wenn man neugierig ist, schon mal einen Blick in die Zukunft tun, kann schon mal vor vielen anderen neue Möglichkeiten und Fähigkeiten ausprobieren. So, und bei diesen neuen Laborversionen, die gibt es für die 7390 und für die 7490 mit TLS 1.2. Das heißt, AES verschlüsselt. Die kann die Firmware dann per E-Mail informieren, wenn eine neue Version da ist. Das heißt, die Fritzbox kann mir eine Nachricht schicken. Und jetzt muss man erstmal wissen, was ist denn daran neu? Eine Sache hat mir sehr gut gefallen. Es gibt einen Menüpunkt, da kann ich mir auflisten lassen, alles, was mit sicherheitsrelevanten Einstellungen zu tun hat bei der Fritzbox. Also welche Ports offen sind und so weiter und so weiter. Das, was man bisher wirklich aus vielen Menüs zusammensuchen musste, was für den vielleicht nicht ganz so begabten Benutzer schon sehr schwierig war. Das ist also ein großer Fortschritt. Und dann ist noch was da drin. Ich habe ja mal so ein Fritz Deckt 200. Das sind diese Steckdosen, die per Deckt angesprochen werden, genauso wie die Mobiltelefone. Und die man schalten kann und abfragen kann und die Leistung des angeschlossenen Gerätes messen und die man programmgesteuert schalten kann, zeitgesteuert schalten kann, nach Sonnenauf- und Untergang schalten kann und so weiter und so weiter. Und wenn man da reinguckt, da habe ich einen Temperatursensor gefunden. Das sah so aus, ich habe gemessen, Kältespray drauf, Föhn drauf. Ja, okay, war ein Temperatursensor. Na gut, mache ich mir keine großen Gedanken darüber. Die meisten Geräte messen Temperaturen, weil sie bestimmte Werte einstellen, überwachen oder sonst was. In jedem Laserdrucker habe ich einen Feuchtigkeitssensor und einen Temperatursensor drin, weil da Spannungen eingestellt werden, die für einen guten, anständigen Druck notwendig sind. So, und da war es genauso. Ich habe aber noch was gefunden. Gut, Temperatursensor, kommen wir gleich drauf. Jetzt mache ich einen Schlenker, der eigentlich nichts mit dem Update von AVM zu tun hat. Oder noch nicht. Da habe ich auch ein kleines Ding gefunden, das hätte ein Mikrofon sein können. Nach ein paar Mal Messen war dann klar, das ist auch ein Mikrofon. Gut, ich habe da mal versucht zu probieren, irgendwas. Aber man kommt an das Mikrofon so einfach erstmal nicht dran. Es sieht so aus, als sei es noch nicht aktiviert, würde auch für nichts genutzt. Es sieht so aus, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ob jetzt der Herr Fritz in Berlin sitzt und sich kaputt lacht, während ich das erzähle, weil ich hier so eine Schaltersteckdose habe, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Nur, es könnte ja durchaus sein, dass es irgendwann mal eine Erweiterung gibt, dass man so eine Steckdose nehmen kann als Kinderüberwachungsgerät, dass man zum Nachbar geht und wenn das Kind anfängt zu plärzen, dann wird das über das Mikrofon aufgenommen und dann wählt die Fritzbox meine Nummer, die ich ja vorher gesagt habe, ruft mich an und stellt ein Gespräch durch oder irgendwas. Sowas in der Richtung. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Gut, kommen wir vom Spinnen wieder weg. Also, die eingebauten Temperatursensoren in der Fritz Deckt 200, das ist die Schaltersteckdose, und in dem Fritz Repeater 100 kann man mit der neuen Laborfirmware abfragen und darstellen lassen. Das heißt, überall, wo so eine Steckdose ist oder so ein Repeater, kann ich künftig über die Fritzbox, greife ich ja mit dem Browser drauf zu, mir sagen lassen, was ist denn da für eine Temperatur? Also nicht nur Gerät, bist du eingeschaltet, ausgeschaltet, wie viel Strom brauchst du oder sowas, sondern auch noch, wie geht's dir? Was hast du denn für eine Temperatur bei dir in der Umgebung? Eine sinnvolle, nützliche Sache und ich denke, das nächste Mal sprechen wir darüber, wenn AVM bekannt gegeben hat, wofür das Mikrofon da drin ist. Und dann versichert, dass es mich nicht abgehört hat. Sonst sage ich nichts dazu. Doch, sonst verhaue ich sie.
Tja, was braucht ein Mikrofon in einem Router? Also richtig klar ist mir das nicht. Ja, vielleicht hätten die einfach nur Mikrofone zu viel.
Ist in den Steckdosen. In diesen Schaltersteckdosen. Da ist das Mikrofon drin.
Ah, ja, dann kann man ja vielleicht einen akustischen einen Ausschalter rausbauen.
Genau, so
wenn die Steckdose anschreist, geht das Licht an und wenn die nochmal anschreist, geht es wieder aus.
Ja, so ähnlich wie das eben hier mit meinem Babyphone-Idee oder sowas, ja?
Mhm.
Also es gibt sicherlich eine Menge Möglichkeiten.
Du kennst doch die Firma Google.
Ja.
Die auf sehr vielen Feldern aktiv ist. Die macht ja nicht nur Suchmaschinen. Da hat es übrigens in der letzten Zeit eine Änderung gegeben, dass viele, die diese Linklisten nehmen, diese blinden Linklisten, um da in den Suchmaschinentreffern weiter oben zu landen, dass die plötzlich sich ganz hinten wieder gefunden haben, weil Google den Algorithmus geändert hat und die ganzen Search Engine Optimation Profis, also die SEO-Profis, gucken jetzt mal dumm aus der Wäsche, weil die nicht genau wissen, was Google da geändert hat. Und die ganzen Tricks, diese schmutzigen Tricks, die man versucht, um nach vorne zu kommen, die sind plötzlich ausgehebelt. Ist ja auch nicht schlimm. Finde ich gut.
Ja.
Ja. Wir sind an der CC2-Suche, sind wir immer an erster Stelle. Das hat ja auch einen guten Grund, denn wir sind ja recht bekannt, sind sehr aktiv da dran. Wir stellen auch immer neue Inhalte auf unserer Webseite und so landen auch viele Leute denn bei uns. An sich wollte ich nur was anderes erzählen. Der Staat Kalifornien hat sich gezwungen gesehen, wegen Google die Gesetze zu ändern. Und zwar gibt es jetzt spezielle Regeln für autonome Autos in Kalifornien.
Mhm.
Da steht im Prinzip nur drin, dass in jedem Auto hinter dem Steuer ein Führerscheinbesitzer sitzen muss, sonst darf das Auto nicht alleine fahren. Und man hat jetzt mittlerweile Angst, dass dem Staat 6,2 Milliarden Dollar entgehen können, wenn alle diese Autos haben, weil die sich nicht mehr an die Verkehrsregeln halten. Und das sind die Beträge, die der Staat Kalifornien von den Autofahrern, die zu schnell sind, einnimmt. Also muss man mal schauen, was da draus wird.
Das ist eine Scheißentwicklung, die Google da vorantreibt.
Ach, ich weiß nicht, wenn man so längere Strecken fährt, so nach München fährt und dann sein Auto sagt, komm, fahr und kann dann lesen während der Zeit, wäre auch was Schönes.
Ja, das wäre in Ordnung. Nur für den Staat ist es eben nichts. Denn wenn ich mir überlege, ich habe ja den Staat in dieser Richtung auch schon finanziert. Eine ganze Menge.
Ich könnte jetzt ja sagen, ich noch nie, aber das wäre nicht ganz die Wahrheit.
Aha.
Aber wir sind ja auch keine automatisierten Autos, keine Roboter, sondern wir sind Menschen. Und wir reagieren eben, wie Menschen so reagieren. Das war jetzt ein kluger Spruch, musst du sagen.
Wahnsinnig. Wahnsinnig. Mhm. Du hättest Philosoph werden sollen. Ne? Anni, du hast ja früher viel gesoffen. Entschuldigung, jetzt kommen wir ganz vom Thema ab. Ja, Heinz, wir sind ja alle abstinent und wir finden ja auch, dass wir nicht rauchen sollten und Alkohol meiden sollten, Drogen sowieso. Denn wenn man sich mit Computern befasst, das ist, glaube ich, Droge genug. Das kann eine richtige Droge werden und richtige Droge sein. Ich denke, so langsam sollten wir uns auch mal darüber unterhalten, dass es dem Ende der Sendung zugeht, dass wir einen Shop haben. Und es wäre ganz gut, wenn die Leute süchtig danach wären.
Aber da werden keine Drogen verkauft.
Nee, aber man kann ja...
Man kann zwar süchtig danach werden, aber es sind keine Drogen.
Ja, man kann ja süchtig nach T-Shirts sein oder nach Cappies oder nach was weiß ich was. Also all den Dingen, mit denen man sich wirklich als Fan outen kann. Ich muss sagen, ich bin ja auch im Urlaub immer mit meinem Computerclub-Cappy unterwegs. Gut, die Hemden nicht, die hängen im Schrank, weil ich die nur zur Produktion anziehe. Aber so T-Shirt und ähnliche Sachen mit Computerclub drauf, das mache ich auch. Und meine Einkaufstasche mit Computerclub drauf, das mache ich auch. Also, vielleicht wird der ein oder andere sagen, das ist eine schöne Sache. Und wenn man sich im Urlaub so trifft und als Fan von Computerclub 2 outet, muss man da sagen, kann man neue Freundschaften finden und knüpfen und das wird auch ein feines Ding.
Das muss ja nicht immer Facebook sein für Freundschaften, das kann ja auch die Einkaufstasche sein.
Genau, so, tu deinen Daumen nach oben.
Ich habe meinen Daumen oben, schönen Dank, dass Sie dabei waren, wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und bis zum nächsten Mal, tschüss.
Ja, ich verabschiede mich auch. Und sind Sie nicht traurig, es kommt heute kein Zickezack oder Kikeriki oder sonst was. Der Erfinder dieser Lautmuster, der ist im Urlaub. Und tschüss.
Und tschüss.